Einfach glauben ist nicht einfach. Es geht um einen Menschen aus dem Alten Testament. Gleich, ich werde noch sagen, wo es steht. Ich werde dann ein, zwei Verse immer vorlesen und dann dazu etwas sagen. Also nicht die ganze Geschichte auf einmal, von der manche sagen werden, kenne ich schon, muss mir keiner was zu erzählen. Aber ich möchte Sie bitten, nochmal genau hinzuschauen, genau hinzuhören. Vielleicht ist ja doch was Neues dabei. Ein Bauer hat eine gute Ernte und nun hat er einen großen Sack Weizen, ist damit unterwegs zum Müller, damit der Sack Weizen dort gemahlen wird. Und unterwegs begegnet ihm Gott und sagt ihm, gib mir deinen Sack Weizen. Bei solchen Aufforderungen sind Bauern etwas skeptisch. Ich kenne mich mit dieser Sorte Leute aus und der weiß nicht so ganz genau, also wie viel Glaube, wie viel Vertrauen investiere ich da in Gott, und er gibt ihm nur ein paar Körner Weizen. Gott hat das in der Hand, gibt es ihm nach einer Zeit zurück und aus den Weizenkörnern sind Goldkörner geworden. Jetzt ärgert sich der Bauer. Hätte ich doch mal mehr Glaube investiert, hätte ich doch mehr vertraut. Ich denke, dem Nahemann wird es an einer ganz bestimmten Stelle ähnlich ergangen sein. Wie viel Glaube investiere ich? Wie viel vertraue ich Gott eigentlich? Wie viel traue ich ihm eigentlich zu? Es geht um 2. Könige 5, Abvers 1, um diesen Feldhauptmann Nahemann, der ein Vier-Sterne-General sozusagen ist, bei dem König von Aram. 2. Könige 5, Abvers 1. Einfach glauben ist nicht einfach. Nahemann, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wertgehalten. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg, und er war ein gewaltiger Mann, aber aussätzig. Das ist so ein typischer Vers, über den man ganz schnell auch hinweglesen kann, weil es ist ja nur eine historische Information. Nahemann, Vier-Sterne-General des Königs von Aram. Aber dann steht da, durch ihn gab der Herr, also Yahweh, Gott, den Aramäern Sieg über Israel. Und da kommt man eigentlich ins Stocken und fragt sich, was soll das denn? Gott ist doch eigentlich dafür zuständig, dass es seinem Volk Israel gut geht, dass sie bewahrt werden. Und nun initiiert Gott es sogar, dass dieser Vier-Sterne-General siegreich gegen Israel vorgehen darf. Durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Wie kommt das? Ich glaube, dass Gott Menschen manchmal die Konsequenz ihrer Entscheidung spüren lässt. Was war die Entscheidung bei Israel? Ihre Entscheidung war, was die Mehrheit des Volkes anging, wir speisen Gott ab mit ein paar Ritualen. Wir speisen Gott ab mit ritualisierter Frömmigkeit. Wir pilgern ab und zu nach Jerusalem. Da bringen wir ein paar Öpferchen, ein paar Täubchen, die eh schon krank sind, ein paar Lämmchen, die eh nicht mehr weit kommen, die eh bald sterben werden. Damit muss Gott sich dann zufrieden geben. Das war so genuin die Einstellung. Gott, ein paar Feiertage, die gehören dir, aber ansonsten, was auf dem Marktplatz und hinter Küchentüren passiert und in der Wirtschaft, das kriegen wir schon ganz alleine hin. Da brauchen wir weder deine Gebote, noch deinen Einfluss, noch deine Bewahrung. Das machen wir schon ganz alleine. Und Gott versucht, den Leuten klarzumachen, vor allem über die Propheten, es geht mir nicht um eine ritualisierte Frömmigkeit, sondern es geht mir um euer Herz. Es geht mir um eure Leidenschaft, um eure Liebe. Ich will eure Liebe. Aber die Leute verschließen sich, machen weiter wie bisher und dann lässt Gott Menschen die Konsequenz ihrer Entscheidung spüren. Auf einmal zieht er sich zurück, weil sie ihn ja auch gar nicht mehr haben wollen, so direkt neben sich, vor sich, über sich. Und auf einmal entdecken sie, wenn Gott loslässt, Wenn Gott sich entfernt, haben auf einmal die Aramäer sogar Chancen, siegreich gegen Israel vorzugehen. Und viele fragen sich, was ist eigentlich los mit Gott? Wieso entspricht er nicht mehr der Tradition? Wieso entspricht er nicht mehr unseren Erwartungen? Gott verhält sich auf einmal nicht mehr so, wie sie es doch gewohnt waren, erwartet hatten, wie es doch gefälligst das Amt Gottes sein müsste, zu bewahren, zu helfen und so. Gott sozusagen als Notnagel. Bei einigen dämmert's, wir brauchen die Bewahrung durch Gott, weil wir alleine sogar den Aramäern, die zu Zeiten von David und Salomo überhaupt keine Chance hatten, dass wir auf einmal gegen die mehr oder weniger hilflos sind. Naaman, ein Vier-Sterne-General, erfolgreich, aber aussätzig. Die weitere Geschichte macht klar, dass Naaman eine Art Aussatz hat, die noch nicht ansteckend ist. Denn sonst hätte er keine Gemeinschaft mit dem König, keine Gemeinschaft mit seinen Soldaten haben dürfen. Er ist außerdem auch verheiratet. Es kann also ein Aussatz sein, der noch nicht ansteckend ist im Anfangsstadium. Wir kennen vom Neuen Testament her die Praxis, dass man die Aussätzigen separat untergebracht hat, dass die keine Gemeinschaft mit Gesunden haben durften. Das ist bei Naaman noch nicht der Fall. Hier wird aber deutlich, es plagt ihn ein Problem. Diese Aussätzigkeit, die macht ihm zu schaffen. Vers 2. Die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Die war im Dienst der Frau des Naaman. Die sprach zu ihrer Herrin, ach, dass mein Herr werde bei dem Propheten in Samarien. Gemeint ist Elisa. Der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Auch hier kann man eigentlich ganz schnell wieder drüber hinweglesen. Historische Informationen, die Aramäer überfallen wieder einmal das Volk Israel und entführen dabei dieses Mädchen. Und ich muss zugeben, dieses Mädchen beeindruckt mich ganz stark. Die lebt ein Vertrauen und einen Glauben, wo ich mir eine ganze Menge abschneiden kann. Sie erlebt zunächst mal etwas ganz Schlimmes. Wieder einmal ziehen, überfallen die Aramäer das Volk Israel, entführen dabei dieses Mädchen, das ja genau in diesem Glauben aufwächst, Gott ist zuständig für das Heil Israels. Gott ist also auch zuständig für mein Glück, für mein Heil, für mein Leben. Und nun lässt Gott dieses schreckliche Schicksal zu, nämlich entführt zu werden, weggerissen zu werden aus der Familie. Alle Zukunftspläne sind dahin. Vielleicht auch alle Hoffnung. Und ich glaube, dass manche hier sitzen, die auch noch nicht ganz begriffen haben, warum Gott manche Dinge in ihrem Leben zugelassen hat, an denen sie heute noch zu knabbern haben. Wo war da eigentlich Gott? Warum hat er nicht bewahrt? Warum hat er das zugelassen? Und ich glaube, dass wir an solchen Fragen unheimlich lange knabbern können. Und bei diesem Mädchen entdecke ich, dass Gott das hinbekommt. Gott bekommt es hin. Dass Menschen mit solchen schlimmen Erfahrungen trotzdem an ihrem Glauben und an ihrem Vertrauen zu Gott festhalten können. Ob und inwiefern das ihre eigene Leistung ist oder eben auch Gottes Wirken, das lässt sich ganz oft nicht voneinander unterscheiden. Ich entdecke nur, dieses Mädchen vertraut in einer ganz intensiven Art und Weise, dass Gott trotzdem alle Fäden in der Hand hält. Denn sie redet voller Vertrauen von dem Mann Gottes, von dem Elisa, der in der Lage ist, Aussatz zu heilen. Sie hat ihren Glauben an einen Gott, der eingreift und der Wunder tut, nicht verloren, obwohl ihr eigenes Lebensschicksal eine ganz andere Sprache spricht. Eigentlich müsste sie doch tief enttäuscht sein über Gott. Eigentlich müsste sie denken, Also Vertrauen auf Gott und Glaube an Gott, das lohnt sich doch gar nicht. Wenn mir sowas Schlimmes passiert, wo war denn Gott? Warum hat er das zugelassen? Ich denke an meine eigene Lebensgeschichte. Als mein Vater mit 31 Jahren starb, war ich 3 Jahre alt, mein Bruder war 9 Monate. Wir hatten die größte Landwirtschaft im Dorf. Für mich hat es bedeutet, schon sehr früh, sehr viel, sehr intensiv arbeiten zu müssen. Mit 12 Jahren habe ich den Führerschein gemacht, damit ich auch legitim den Trecker fahren durfte. Und manchmal habe ich am Grab meines Vaters gestanden und einfach nur geheult, weil es einfach zu viel war. Zu viel Verantwortung. Und auf dem Grabstein meines Vaters stand Gott der Fels, denn alle seine Wege sind recht. In großem Glauben und großem Vertrauen hatte meine Mutter und mein Großvater genau diese Aussage über Gott da drauf schreiben lassen. Jetzt war dem Steinmetz aber ein Fehler unterlaufen. Er hatte bei dem Wort Recht das H vergessen. Und hatte dann ein kleines H in das große C noch hineingraviert. Für mich ein Bild, dass man manchmal wirklich Zweifel haben kann, ob die Wege Gottes so richtig sind. Und manch einer wird denken, naja, wer sowas erlebt, kann der noch glauben? Wird der noch Vertrauen in die Wegführungen Gottes haben? Heute stehe ich hier und verkündige das Wort Gottes. Gott schafft es, dass wir trotz schwerer Erfahrungen, an denen wir knabbern, für die wir auch keine Lösung haben, trotzdem glauben und vertrauen können und uns in den Dienst Gottes stellen lassen. Gott schafft es. Und ich bewundere dieses Mädchen noch für was anderes, nämlich, dass sie Feindesliebe praktiziert. Sie sieht, wie Naaman, ihr Entführer, an diesem Aussatz leidet. Und eigentlich, nach menschlichem Ermessen, hätte sie doch Ausschau halten müssen nach dem größten, längsten Küchenmesser in der Küche, um es demnächst dem Naaman in den Bauch zu rammen. Das wäre doch die normale menschliche Reaktion. Aber sie sagt, da gibt's den Mann Gottes in Samarien, der könnte dich von deinem Aussatz heilen. Sie riskiert Vertrauen. Stellen wir uns vor, sie stellt das in Aussicht, der Naaman zieht dahin und das Ganze funktioniert nicht. Mit welcher Wut würde der immer noch aussätzige und kranke Naaman dann nach Hause kommen und sich gegebenenfalls an diesem Mädchen rächen? Sie riskiert etwas. Was, wenn es schief geht? Was, wenn Gott nicht eingreift und ich vollmundig getönt habe, der Elisa, der wird es schon richten. Sie riskiert Vertrauen. Vers 4, da ging Naaman hinein zu seinem Herrn, also zu seinem König, und sprach, so und so hat das Mädchen aus Israel erzählt. Der König von Aram sprach, so zieh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich 10 Zentner Silber, 6000 Goldgulden und 10 Feierkleider und brachte den Brief dem König von Israel, der lautete, wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, dass du ihn von seinem Aussatz befreist. Und als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach, bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt, ich solle diesen Mann von seinem Aussatz befreien? Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht. Typisch Politiker, oder? Typisch Machthaber. Sofort wird so etwas, was nicht ganz klar eingeordnet werden kann, als Provokation verstanden. Holt schon mal die Streitwagen, schärft schon mal die Spieße und die Schwerter. Da bahnt sich eine kriegerische Auseinandersetzung an. Mobilmachung wird ausgerufen. Kleider zerrissen als Ausdruck äußerster Empörung. Misstrauensvotum. Da kann doch nur was Böses dahinter stecken. Auch da entdecke ich mich wieder, vielleicht manche auch von uns. Da will jemand was von uns. Wir fühlen uns etwas überfordert und vermuten, naja, der oder die will mich vielleicht reinreißen. Wir vermuten etwas, wir interpretieren etwas, was von der Absicht her überhaupt nicht gemeint war. Das Motiv war wirklich in Ordnung. Der soll dem helfen, der kann das. Sorgt dafür, dass das passiert. Ich musste neulich etwas schmunzeln, als Barack Obama bei einer Begegnung mit Angie, mit unserer Kanzlerin, gesagt hat, also Sie müssen sich doch wegen der Bundestagswahl überhaupt keine Gedanken machen. Es ist wohl selbstverständlich, dass Sie wiedergewählt werden. Das hat Walter Steinmeier mitbekommen. Seine Kleider zerrissen, das hat er nicht gemacht. Aber das wäre doch unverschämt, hat die USA-Reise abgesagt, das wäre Wahlkampfhilfe und was weiß ich. Typisch. Typisch, was wir manchmal interpretieren und wie wir das dann ausbauen und schon einen Streit vermuten, der so gar nicht gemeint war. Vers 8. Als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, Steuerverschwendung, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel sei. Es wird ausdrücklich betont, Elisa, der Mann Gottes. Was heißt das? Elisa hat Gemeinschaft mit seinem Gott. Er betet, er hört, was will Gott? Er liebt Gott. Deswegen ist er der Mann Gottes. Das war bei dem König von Israel nicht so. Und deswegen, bei dem der Gott nicht kennt, nur Panik, nur Mobilmachung, nur Missverständnis, nur Provokation. Anders kann er das gar nicht interpretieren. Dieser Israels König hat nicht viel mit Gott am Hut. Ganz anders Elisa. Der Mann Gottes kann locker bleiben. Der Glaube kann locker bleiben, wo andere nur Probleme vermuten. Der Glaube kann cool bleiben, wo andere panisch reagieren. Der entscheidende Punkt bei Elisa ist, dass er in diesem heranziehenden Problem Nahemann eine Chance sieht. Der Glaube sieht Chancen, wo andere nur Probleme sehen, wo andere nur Schwierigkeiten entdecken. Der regt sich überhaupt nicht auf, der Mann Gottes, weil er durchblickt. Er sieht im Problem die Chance. Vers 9. So kam Nahemann mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Haus Elisas. 4-Sterne-General, tolle Rüstung, Streitwagen, mit Rossen und Wagen erscheint er vor der Tür Elisas. Der Starke demonstriert jetzt auch Stärke. Das hessische Landesgestüt ist in Dillenburg und hin und wieder gibt es dort die Hengstparade. Und da werden im Hof des Landesgestüts werden jeweils 4 Hengste vor einen römischen Streitwagen gespannt. Und bei dieser Hengstparade wird dann so ein römisches Wagenrennen nochmal nachgestellt. Und dann kommen so 6 Streitwagen, a 4 Hengste, aus dem Hof der Wilhelmstraße, der mit Westerwälder Basalt gepflastert ist, über die Straße gedonnert in den Parcours. Und dann geht's richtig zur Sache. Und dann wird klar, was da für eine Power hintersteckt, hinter 4 Hengsten und an einem solchen Streitwagen, wie die Leute auf dem Streitwagen arbeiten müssen, um diese Power in den Griff zu bekommen. Es ist atemberaubend. Selbst hartgesottene Teenager kriegen den Mund nicht mehr zu, weil da so eine Action abläuft. So muss man sich das vorstellen. So kommen die da vor dem Haus des Elisas an, voller Stärke, voller Macht. Der Starke demonstriert Stärke, viel PS. Und jetzt erwartet der Starke auch etwas ganz Starkes. Vers 10. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin, wasch dich 7-mal im Jordan, so wird dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden und tschüss. Der kommt noch nicht mal raus. Der schickt einen Knecht dahin und lässt ihm sagen, Junge, da ist der Jordan, 7-mal untertauchen, alles klar und tschüss. Diese simple Botschaft ist Elisa durch die Begegnung mit Gott klar geworden. Er weiß, er kann sich an 5 Fingern abzählen, dieser starke Held erwartet etwas Starkes und jetzt habe ich ihm was ganz Banales mitzuteilen. Was mir bei Elisa auffällt, ist, bei ihm wird deutlich, wer vor Gott kniet, kann vor Menschen gerade stehen. Wer vor Gott kniet, kann vor Menschen gerade stehen. Er geht vor dieser Machtdemonstration nicht in die Knie. Er erfindet keine atemberaubende Mitteilung für den starken Nahemann. Er sagt ihm einfach das, was Gott ihm in der Stille klar gemacht hat. Der soll 7-mal im Jordan untertauchen. Das musst du ihm sagen. Und ich denke, wie geht's uns denn heute? Wir sollen einer Welt sagen, unseren Arbeitskollegen, unseren Nachbarn, dass das Kind in der Krippe und der Mann am Kreuz, Jesus Christus, die Rettung und die Lösung ist. Das ist eine sehr banale Botschaft. Und manch einer mit viel PS und mit starker Rüstung wird sagen, ihr Christen, ihr habt sie nicht mehr alle. Ihr seid doch naiv. Ihr seid doch bescheuert. Das Kind in der Krippe und der Sterbende am Kreuz, das soll die Lösung für uns Menschen sein? Du liebe Zeit, wo kommt ihr denn her? Wie seid ihr denn drauf? Aber das ist unsere Botschaft. Das bleibt die Botschaft. Sie ist eigentlich banal. Aber sie schmeckt den Menschen mit viel PS und mit viel Rüstung nicht. Vers 11, da wurde Nahemann zornig und zog weg und sprach, ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand hin zum Heiligtum ausstrecken und mich so vom Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Papa besser als alle Wasser in Israel, so dass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Typisch. Typisch. Auch hier entdecke ich mich wieder. Ich meinte, ich dachte, ich erwartete das. Dann haben wir sehr konkrete Vorstellungen und machen unsere Erwartung zum Maßstab dafür, wie Gott handeln muss. Wir machen unsere Erwartung zum Maßstab dafür, wie Gott handeln muss. Und das ist ein Kardinalfehler. Der passiert dem Nahemann auch. Meine Erwartung wird zum Maßstab dafür, wie Gott handeln muss. So müsste Gott handeln, dann würde unser Hauskreis wachsen. Aber jemanden ansprechen und einladen, ein bisschen billig. So müsste Gott handeln, dann würde die Beziehung zu meiner Frau wieder besser. Aber einfach Entschuldigung sagen, zugeben, dass ich Mist gebaut habe, bisschen banal, oder? So müsste Gott handeln, dann würde Frieden in unserer Gemeinde einkehren. Aber ich soll zum anderen und den um Entschuldigung bitten? Bisschen banal, oder? Manchmal ist es eigentlich ganz einfach. Aber wir Menschen, wir machen es unheimlich kompliziert. In den Sprüchen heißt es, Gott hat den Menschen aufrichtig geschaffen, aber er sucht viele Künste. Er sucht viele Künste. Wir haben manchmal super intelligente Argumente, aber keinen Frieden. Keine Leidenschaft mehr. Wir haben super intelligente Ausreden, aber keinen Einsatz mehr für Gott. Es ist manchmal viel einfacher. So müsste Gott handeln. Unsere Erwartung kontra dem einfachen Weg, den Gott gezeigt hat. Zum Glück gibt's die anderen. Vers 13. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen, lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasch dich, so wirst du rein. Zum Glück gibt's die anderen. Die mir was Kritisches sagen, die mich aufhalten in meinem Zorn, die mir mit ihren Argumenten einmal klar machen und ihrer Ehrlichkeit was Gott eigentlich möchte. Wer darf mir was sagen? Von wem lasse ich mir was sagen? Habe ich den Mut, einem starken, einem Vier-Sterne-General auch mal etwas Kritisches zu sagen? Glaube ich, hochbrisant auch für jede Gemeindesituation. Wer darf wem was sagen? Wer lässt sich etwas sagen? Sodass Erwartungen aufgehalten und mit dazu beigetragen wird, dass der Weg, den Gott gezeigt hat, eingeschlagen wird. Wisst ihr, was das Problem von Nahemann ist? Er muss absteigen. Er muss vom hohen Ross runter. Er muss sich nackt zeigen vor seiner Mannschaft, vor seinen Soldaten. Er muss seinen Aussatz zeigen. Die Rüstung ablegen. Die Zeichen seiner Macht. Untertauchen im Jordan, nass wie eine Katze da rauskommen, dem Gelächter eventuell seiner Soldaten ausgesetzt sein. Es ist eine Zumutung, wenn Menschen erkennen, ich muss vor dem Mann am Kreuz Buße tun. Ich muss zugeben, ein Sünder zu sein. Das passt den Starken nicht. Das ist das Problem von Nahemann. Und nun kommen seine Diener und reden mit ihm. Man merkt so richtig bei der Formulierung, wie sie ihm Honig um den aramäischen Bart schmieren, damit er mit sich reden lässt. Ganz geschickt machen die das. Lieber Vater, man hört richtig, wie nennt man das heute, schleimen, ne? Sich so reinschleimen. Ne? Dann Vers 14, da stieg er ab, tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hat, und sein Fleisch wurde wieder heil wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Einfach tun. Einfach tun, was Gott mir ausrichten lässt. Durch die Diener, durch den Boten Elisas, durch Elisa, durch das Wort Gottes, durchs Gebet. Einfach das tun. Einfach glauben. Einfach vertrauen. Nicht meine Erwartungen zum Maßstab machen, sondern das, was Gott mit dem Jordan gezeigt hat, mit diesem einfachen Weg, in Kauf nehmen, dass ich absteigen muss, in Kauf nehmen, dass ich die Zeichen meiner Macht ablegen muss. Ich glaube, dass das manchmal eine echte Überwindung ist. Nein, man macht die Erfahrung, dass er genau auf diesem Weg gesund wird. Und dann gibt er Gott die Ehre, weil er zum Glauben kommt und feststellt, es gibt nur einen Gott, nämlich den Gott Israels. Und dann kommt er zurück zu Elisa und nun kommt der auch aus seiner Hütte. Dann will er ihn reich beschenken, der Nahemann, aber Elisa lehnt das ab. Eine Happy-End-Geschichte. Letzte Frage, was wird wohl aus dem Mädchen? Die Bibel sagt nichts darüber. Ich kann mir aber vorstellen, dass Nahemann zurück in sein Haus kommt und das Mädchen wieder nach Israel bringt. Jahre nach dieser Geschichte überfällt Aram nicht mehr Israel. Israel hat Frieden mit Aram, wegen Nahemann. Und ich finde es bemerkenswert, dass Gott es hinbekommt, eine kleine Lebensgeschichte eines Mädchen hineinzuweben in eine größere Völkergeschichte, um seinem Volk zu helfen und diesem Mädchen zu helfen. Ich staune über Gottes Möglichkeiten. Staune über Gottes Wege, der das hinbekommt. Dass wir trotz schwierigster Erfahrungen am Glauben festhalten und Vertrauen und sogar Feindesliebe praktizieren können. Und ich wünsche uns wie Elisa, dass wir im Problem die Chance sehen können, weil wir mit Gott verbunden leben. Soweit zu dieser Geschichte. Vielleicht war das ein und andere für Sie auch dabei. Amen.